Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, sagt Johannes im ersten Kapitel seines Briefes oder im dritten Kapitel seines ersten Briefes, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Hey! Das ist die Freude, die uns antreibt, ne? Wenn wir Lobpreis machen, wenn wir uns hier versammeln, dann das ist die Auferstehungsfreude, die einfach da ist. Oh, ich könnte mich heute schon den ganzen Tag über Jesus freuen. So soll es auch sein, ja? So, jetzt muss ich mal wieder mein Konzept ein bisschen sortieren. Manchmal ist es so, dass man es dann noch durcheinander bringt und Sachen rein oder umschreibt oder sonst was. Heute geht uns alle an. Also mich geht es auf jeden Fall an. Und ich weiß, dass der Mose genauso damit zu tun hatte wie der Johannes. Und der Paulus und der Petrus, die waren auch mit dabei. Ein Elisa, ein David, ja sogar ein Salomo mussten sich mit diesem großen Thema beschäftigen. Genauso wie eine Maria, eine Deborah, eine Esther. Es ist ein Thema, das sich immer durch die Geschichte der Christen hindurchzieht, als wenn es ein roter Faden wäre. Und es ist ein ständiger Kampf, wir alle haben, damit zu kämpfen. Und wir gewinnen und wir verlieren. Sollte jemand, was ich nicht glaube, heute hier sein, der noch ein stolzer, arroganter Sünder ist, der sich weigert, die Wahrheit über Sünde zuzulassen, für den ist das heute nichts. Aber für alle die, die verzweifelt den Sieg über sich selbst suchen und die ehrlich zugeben, Hilfe zu brauchen, für die ist das heute dein Sonntag. Es geht um den Kampf der zwei Personen in mir. Wir kämpfen doch alle ständig, oder? Das sind diese zwei gegensätzlichen Gesinnungen und die zwei Kräfte in uns, die versuchen, Kontrolle über meine Handlungen zu gewinnen. Immer und immer wieder. Und ich stehe dazwischen und fühle mich wie zerrissen, mal auf die eine Seite gezogen, mal auf die andere Seite gezogen. Zum einen ist da in mir der beständige Wunsch nach Liebe und nach Erfüllung. Und auf der anderen Seite ist aber dieses unterschwellige Verlangen, das von Zeit zu Zeit immer wieder an die Oberfläche tritt, welches mir fast schon eine Begierde nach Lust, nach Erfahrungen bringt, von denen ich genau weiß, sie sind gegen meine bessere Natur. Und ich kann mir nicht erklären, warum bin ich eigentlich so eine gespaltene Persönlichkeit, wenn es darum geht, doch die richtige Entscheidung in meinem Leben zu treffen. Paulus sagt dazu, Römer 7, kennen wir alle, wenn wir nur ein bisschen die Bibel lesen wollen, habe ich wohl. Aber das Vollbringen, das ist es, das kann ich nicht. Das Gute will ich tun, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und soll ich ehrlich sein? Manchmal ist ein Teil von mir böse auf Gott. Ja, Gott, warum nimmst du die Sünde nicht aus meinem Herzen? Wir sind ja Weltmeister, etwas auf den anderen zu schieben. Ne? Und in dem Fall kriegt manchmal Gott die Schuld von mir. Immer dann, wenn ich müde werde, die Schlacht, die in mir tobt, auch zu führen. Und manchmal ist es doch so, der Feind in unserer Seele scheint so stark und wir fühlen uns so schwach. Dabei war doch diese Geschichte am Anfang so ein wunderbarer Einstieg. Um was geht's? Es geht darum, ich bin dabei, weil ich eine Beziehung habe. In mir ist ein Teil, der möchte Gott gehorchen. Mit aller Kraft, mit allem Wunsch, mit Tiefe, mit Enthusiasmus. Und in mir merke ich, gibt es auch einen Teil, der nicht gehorchen möchte. Und dieser Teil, der Gott gehorchen möchte, der hat gar nichts mit Religion zu tun. Der hat nichts mit Kirche oder Gemeinde zu tun. Der hat auch nichts mit Moralaposteln zu tun. Der hat auch nichts damit zu tun, dass in uns doch allen ein Wunsch nach Vergebung vorherrscht. Der hat nichts damit zu tun, mal in der Ewigkeit zu sein. Er hat auch nichts mit der Furcht vor der Hölle zu tun. Es ist der Wunsch aus der Tiefe meiner Seele, Gott auf eine ganz persönliche Art und Weise kennenzulernen. Auf eine tiefere Art als jetzt. Und darum stehen wir in diesem Kampf. Darum stehen wir. Millionen von Menschen kennen diesen Kampf und sie hassen ihn. Ich habe einige Freunde, die in der Drogenrehabilitation zu Hause sind, und von einem habe ich einen Bericht gehört, dass ein heroinabhängiger Jugendlicher auf seinem Bett saß und sich mit der Spritze Blut aus der Vene gesaugt hat und dann, während er auf seinem Bett lag, an die Decke gespritzt hat. Hilf mir, Gott. Das ist der Kampf, der in uns tobt, dieses Hilf mir, Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass ich immer wieder in diesem Kampf falle. Und weil ich nicht fallen möchte, habe ich im Laufe der Jahre angefangen, ein Doppelleben zu führen. Ich habe angefangen, das, was in mir ist und was ich nicht mehr bekämpft kriege, zu akzeptieren. Und im Grunde habe ich damit den Kampf und die Veränderung aufgegeben. Und da sind wir dabei, die Schuld doch auf andere zu schieben. Irgendwie möchten wir diese Schuld bewältigen. Da blicken wir in die Kirchengeschichte rein. Da sehen wir Mönche, die sich jahrelang diesem Kampf gewidmet haben. Wir hören von Mönchen, die sich eingeschlossen haben, um ihre bösen Leidenschaften zu besiegen. Ein anderer versuchte, seinen Körper unter die Herrschaft des Geistes zu kriegen, indem er 50 Jahre lang in einer unterirdischen Erdhöhle lebte. Traurig. Ja. Andere haben sich in glühenden Sand eingegraben, um die Leidenschaft in ihnen auszubrennen. Und wieder andere sind Bußlieder singend durch die Straßen gelaufen und haben sich selbst den Rücken blutig gegeißelt. Und Tausende haben sich ihnen angeschlossen, doch in dem Versuch, diesen elendigen Kampf zu gewinnen. Von Simon Stylis wird berichtet, dass er meinte, wenn er auf einem hohen Pfahl sitzt, dann kann ihn die Sünde nichts anhaben, und 30 Jahre saß er auf so einem Pfahl. Nach 30 Jahren war er so kraftlos, dass er runtergekippt ist. Da hat er die Leute gebeten, dass sie ihn unten an dem Pfahl anketten. Welch ohnmächtiger Kampf gegen die Sünde. Wir lächeln darüber. Wir sagen, wie können die? Und kämpfen selbst immer wieder. Dieser Kampf ist Jahrhunderte, Jahrtausende alt. Aber wir selbst, egal was wir tun, egal hinter welchem Tun wir uns verstecken, wir können diesen Kampf von uns aus nicht gewinnen. Ich habe einen Bericht gelesen von einer Nonne, Schwester Eldrea, die meinte, ihr Fleisch ist so schmutzig, dass sie es nicht mehr waschen wollte. Und ist jahrelang ungewaschen durch die Gegend gelaufen. Und wurde als Heilige verehrt, weil sie ihr schmutziges Fleisch in den Griff gekriegt hat. Oh. David sagt, meine Sünden sind mir über den Kopf gewachsen. Ich komme damit gar nicht mehr klar. Ich habe mich in Lügen verstrickt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt anfangen soll zu sortieren, dass ich den Anfang dieses Fadens wieder kriege. Er sagt, sie sind zu viele für mich. An meinem Fleisch ist nichts Heiles mehr. Es gibt keine Ruhe für meine Gebeine wegen meiner Sünde. Ich bin voller abscheulicher Krankheit. David. Paulus bezeichnet diesen Kampf als die schrecklichste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Und da stimmen wir ihm doch zu. Es ist diese fürchterliche Angst, die Kontrolle zu verlieren. Eine Angst, Gott so sehr mit versteckter Sünde zu verärgern, dass er sich gar nicht mehr um uns kümmert, um mich. Oder noch schlimmer, es ist auch die Angst, das alles nicht mehr unter Kontrolle zu haben und zu versagen. Wenn ich in dieser Opferrolle bin, in diesem Gesetz der Sünde, dann beginne ich mich zu fragen, was muss ich tun, dass dieses Böse aus mir rauskommt? Wie kann ich das besiegen? Wie kann ich das in den Griff kriegen? Oh Mann, ich habe doch Fluten von Tränen geheult. Ich habe es mit aller Willenskraft probiert. Ich habe mich selbst verdammt, 1000 Mal. Und ich habe so viel Versprechen gemacht, mich zu ändern. Ich habe auch jedes Buch darüber gelesen, wie ich mich doch verändern kann und wie ich heilig werden kann. Aber schließlich und endlich bin ich doch wieder gestolpert. Ich bin am Ende meiner Kraft. Sag mal, predige ich heute für mich oder gibt es noch jemanden, für den ich predige? Ihr kennt das alle. Ich bin in guter Gesellschaft. Gott, wer will mich erlösen vom Schicksal dieses Todes? Ruft der Paulus in diese Welt hinein. Wenn wir ehrlich sind, dann entdecken wir, wie oft wir anfangen, die Schuld bei anderen zu suchen. Ja, wenn ich solche Eltern hätte wie mein Freund, dann wäre es mir leicht fallen, meine Eltern zu ehren. Gar kein Thema. Ja. Wenn meine Frau nicht so eine Xantippe hätte, dann würde ich nicht nach anderen Frauen gucken. Immer suche ich die Schuld bei anderen. Ja, immer. Soll ich weiter aufzählen? Brauche ich nicht. Wir wissen es alle ja, was in uns für ein Kampf tobt, ne? Die Frau, die du mir gegeben hast, für erste Zeiten der Bibel, die Schuld, die Eva, ja. Und was sagt die Eva? Die Schlange, du hast die geschaffen, Gott, du bist schuld. Na, und ich sag, ja, ich bin sauer, du rötterst die Sünde in mir nicht aus. Sag euch eins, Menschen, die diese innere Schlacht nicht schlagen und die sagen, ich kenne das nicht, die sind unehrlich. Oder aber eins, sie haben schon Sieg errungen. Und den wollen wir uns heute auch noch anschauen. Manchmal sind wir durch Sünde bereits so verhärtet, dass wir gar keine Gewissensbisse mehr über Sünde haben. Sünde ist ein Bestandteil unseres Lebens geworden und weil wir die Schuld sowieso schon weggeschoben haben, ist Sünde klein und klein und kleiner geworden. Aber es ist immer noch Sünde. Und ganz in den wenigen Augenblicken, wo wir dann noch ehrlich sind zu uns, entdecken wir eigentlich, dass sie immer noch da ist. Und dass sie das, was ich tue, nicht rechtfertigt. Sie entbindet mich nicht, indem ich sie gutheiße oder wegschiebe von meinen Schwächen und von meinen Fehlern. Und da kommt noch etwas dazu. In dem eigenen Kampf, in dem wir so oft unterliegen, gucken wir auf die Fehler der anderen. Und wenn ich nur ein Millimeter besser bin, schaue ich so oft auf den anderen runter und stempel ihn ab und sage, naja, du, der. Und je offensichtlicher Sünden sind, je mehr werden sie von uns abgestempelt. Wo ist der Homosexuelle, der geliebt wird? Ja, den Bruder hassen in meinem Herzen, das sieht ja keiner. Aber wenn der offiziell seine Homosexualität zugibt, den lieben, wird abgestempelt. Lorne Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, hat einmal in einer Predigt, wo ich selbst dabei war, gesagt, Prostituierte sind Prostituierte, weil sie an irgendeinem Punkt in ihrem Leben verstoßen worden sind. Homosexuelle sind Homosexuelle, weil sie irgendeinmal verstoßen worden sind. Warum? Weil wir uns besser fühlen wollen, wenn wir auf andere runtergucken. Dabei tobt in uns allen derselbe Kampf. Wenn wir anfangen, andere abzustempeln, rauben wir Menschen ihren Charakter. Und wenn wir anfangen, Menschen ihren Charakter zu rauben, nehmen wir ihnen die Menschenwürde. Es ist egal, ob einer in unseren Augen großer oder kleiner Sünder ist. Wir sind alle Sünder. Wenn wir ihnen die Menschenwürde nehmen und uns nur noch auf die Fehler der anderen konzentrieren, wenn wir ihnen alle Fluchtwege versperren, indem wir sie wie eine Null behandeln, brauchen wir uns dann zu wundern, wenn es zur Verhärtung eines Herzens kommt? Klar. Da gibt's wieder 1000 Sprichworte, die man dann anführt. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und du hast mich einmal belogen. Tja. Apostelgeschichte 10, Vers 28 sagt der Petrus, hey Leute, Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen darf ich unwürdig oder unrein achten. So, ich habe euch heute erzählt von meinem Kampf. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt drauf reagiert. Die Bibel sagt euch, ihr dürft mich nicht unrein oder unheilig achten. Und wenn ich von euch von eurem Kampf höre, darf ich dasselbe nicht. Aber wie oft tun wir es? Und dabei sehen wir doch, wie bereits zitiert, die große Frage von Apostel Paulus, wer wird uns denn erlösen vom Leib diesen Todes? Wisst ihr, was er da für ein Bild verwendet? Dieses Erlösen vom Leib des Todes? Kennt ihr das Bild, das dahinter steckt? Im Römischen Reich gab es verschiedene Strafen. Und eine Strafe, die galt speziell für Hochverrat. Wenn jemand Hochverrat geübt hat, dann wurde er an die Leiche eines bereits Verstorbenen gebunden. Gesicht auf Gesicht, Hände auf Hände, Körper auf Körper. Derjenige, der solch einen losschnitt, wurde an seiner Stelle angebunden. Das war die römische Strafe für Hochverrat. Und Paulus greift dieses Bild auf. Sünde als Hochverrat und sagt, wer erlöst uns denn nun von diesem Todesleib? Ich will dieser Fratze nicht ins Auge sehen. Wer will es denn von uns? Jesus Christus. Jesus Christus hat gesagt, ich sterbe. Ich lasse mich daran binden, an diesen Tod. Und ich besiege den Tod. Halleluja. Halleluja. Okay, Christus ist also das Heilmittel. Aber ganz ehrlich, das wusstest du doch schon, oder? Ich wusste es doch auch schon. Und viele Tausende von uns wussten das auch und kämpften diesen Kampf. Wie gelingt es also jetzt, diesen wunderbaren, heiligen, allmächtigen, großen Christus in mein mickriges Herz zu kriegen und da zu gewinnen? Das ist doch die Frage heute. Der Kampf war uns nichts Neues. Ich habe ihn uns nur noch mal so vor Augen geführt. Wie, Christus, fängst du an, in mir zu leben? Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die davon berichten, dass Jesus Christus den Bann der Sünde gebrochen hat. Wenn wir wieder in den ersten Brief von Johannes reinschauen, dann steht, ich lese euch das vor, das ist einfach auch zu schön, um auch das zu lesen. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, zweites Kapitel. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Was sagt uns doch der Johannes? Er sagt, hey, es ist bekannt, dass du sündigst. Das ist nichts Besonderes, dass du und ich und ich und du sündigen. Aber da gibt es etwas. Das akzeptieren wir zu wenig. Ich möchte drei Punkte euch mitgeben. Das erste ist, wir müssen anfangen, wirklich wieder an die Basics zu gehen. Wir müssen anfangen, Sünde nicht auf die Seite zu schieben. Wir müssen wieder anfangen zu akzeptieren, wir sind Sünder. Punkt. Keiner, kein einziger ist gut, auch nicht einer. Und ich glaube, wenn du solche Leute wie Maria, die Mutter Teresa oder so gefragt hätte, auch die hätte gesagt, ich bin nicht gut. Ja? Da kannst du gute Werke tun, so viel du willst. Mit deinen guten Werken schaffst du dir nur eins, Lohn im Himmel. Die kriegst du für deine guten Werke. Steht ganz klar drinnen. Aber du schaffst es nicht, den Sieg über die Sünde zu kriegen mit guten Werken. Aber wenn du akzeptierst, dass du ein Sünder bist, dann bist du auf dem ersten Schritt eines Weges der Sünde Kraft. Der zweite Schritt auf diesem Weg, der erste Schritt heißt, ich bekenne den Sünder. Der zweite Schritt heißt, ich bekenne meine Sünde. Da hapert es ja oft schon. Wer hat einen Seelsorger, wo er auch mal hingehen kann? Sagt keiner, dass du jetzt dich hier nach vorne stellen musst und sagst, so, jetzt guck doch mal, ich erzähle euch jetzt meine Sünden. Aber weiß Gott sie aus deinem Mund? Weiß ein Seelsorger sie aus deinem Mund? Hast du sie mal bekannt? Das Beispiel, das Jesus uns gibt, wo Petrus ihn fragt, sag mal, wie oft sollen wir denn eigentlich den Leuten vergeben, die irgendwie böse mit uns sind? Und Jesus sagt, 7 mal 70 Mal am Tag. Ja. So, das sagt doch auch da aus, wie viel mehr wird Gott euch vergeben? 7 mal 70 Mal hast du schon mal 490 Mal am Tag Gott um Vergebung gebeten. Da gehen wir lieber mit unserer Sünde schlafen. Und irgendwann, wenn wir Gottes Kraft mal so wieder richtig brauchen, dann sagen wir, ich glaube, ich bin ein Sünder und ich weiß nicht, ob Gottes Kraft jetzt so in mir fließen kann. Gott, vergib mir alle meine Sünden. Und dann machen wir das wieder so zusammen. Warum leben wir nicht ehrlich und sagen, okay, heute habe ich gesündigt, brauche Vergebung. Und warum gehen wir nicht zu unserem Freund, zu unserem Partner, und sagen, ich muss dir was erzählen. Ich bin Sünder. Wir müssen verantwortlich zeichnen für die Sünde, die wir tun. Wir müssen akzeptieren, dass wir schuld sind für die Sünde, die wir tun. Und die Sünde ans Licht holen. Wisst ihr, mit der Sünde ist es so. Je mehr davon ans Licht kommt, je mehr Kraft. Wir erkennen noch Beispiele über Beispiele von Leuten, vornehmlich Politikern, die irgendwo einen Blödsinn gemacht haben und dann versucht haben, scheibchenweise da rauszukommen. Und im Endeffekt hat es oft nicht geklappt. Ja? Und viele, jetzt denken wir mal an Wolf. Viele haben gesagt, hätte er von Anfang an erzählt, okay, Leute, ich habe Mist gemacht, schwamm drüber, weiter. Ja, weil alle kennen das, ich habe Mist gemacht. Sünde kann ich nicht verstecken, die hat Kraft. Aber wisst ihr, was Markus 10 sagt? Markus 10 sagt uns, es gibt für Gott kein zu spät. Es gibt für Gott kein, du bist zu tief gefallen. Es gibt für Gott kein, du hast zu lange gewartet. Es gibt für Gott kein, zu groß. Markus 10 sagt uns, es gibt für Gott nur eins. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Frei zu sein, ist möglich. Keine Ketten mehr zu haben, ist möglich. Im Licht zu wandeln, ist möglich. Akzeptiere, dass es einen anderen Plan zu deiner Befreiung gibt, als die Selbstkasteiung und das Selbst damit fertig zu werden. Römer 3, Vers 20 sagt, niemand kann mit Gott ins Reine kommen, indem er das Gesetz tut. Aber wir versuchen es immer wieder.
Und wisst ihr, was dahinter steckt? Dahinter steckt die Ursünde dieser Welt.
Gib mir noch ein bisschen mehr. Gib mir noch eine Chance, ich krieg das unter die Füße.
Stolz. In dem Moment, wo du deinen Stolz aufgibst und dich demütigst und sagst, ich krieg nicht unter meine Füße.
In dem Moment trifft dich die Verheißung Gottes, dass er den Demütigen Gnade schenkt. Nicht den reuigen Sünder in Boden tritt, sondern den demütigen Gnade schenkt. Halleluja! Also, lass uns aufhören, selbst zu kämpfen.
Such dir wirklich einen Seelsorger, wenn du keinen hast. Such dir einen Freund, such dir eine Freundin. Sprich dich aus. Werdet eins. Vielleicht hat er dieselben Probleme wie du. Können wir gemeinsam vor Gott kommen und Buße tun.
Und das Zweite, was ich dir auf den Weg geben möchte, ist Glaube. Stell dir vor, du bist in einer Gefängniszelle gefangen. Und dann kommt der Gefängniswärter und sagt, so,
ich habe dir ein Entlassungspapier, weil da steht, heute ist Entlassungstag und du kannst gehen, wohin du willst. Glaubst du das? Und du sagst, ja, richtig um und gehst wieder zu deinen Kumpels in die Zelle.
Bescheuert, ne? Bescheuert! Aber wie oft tun wir das doch? Wie oft sind wir bescheuert?
Hey, da kommt Gott heute auf dich zu.
Da gibt es nichts mehr, was dich bindet.
Und
du sagst,
so,
oh,
richtig um
und zündigst weiter. Glaube, dass du frei bist. Glaube, dass da keine Gewichte mehr an deinen Füßen sind. Und dass du es bist, der den nächsten 100 Meter Lauf gewinnt.
Halleluja. Glauben heißt handeln.
Heißt ja nicht, wenn Gott uns frei gemacht hat, dass die Sünde davon aus der Welt ist. Die Versuchungen sind doch nach wie vor da.
Aber glauben, dass nicht mehr ich mit diesen Versuchungen fertig werden muss, sondern dass es jemand gibt, der damit bereits fertig geworden ist, das bringt tätiges Handeln.
Was hältst du davon, wenn das nächste Mal eine Versuchung an dich rankommt und du kurz innehältst und sagst, Gott, ich möchte jetzt, aber ich brauche nicht mehr, ich danke dir.
Es wird nicht immer klappen, weil wir auf dem Weg sind, Lernende zu sein.
Aber je öfter du es probierst, je öfter wird es klappen.
Ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir gerne hübsche Mädels an. Für einen Mann. Und dann, naja, nach dem Gucken, ne? Wie sagt Petrus, wenn du eine Frau nur anguckst, um sie zu begehren, ist das schon die Ehefrau.
Ich bin zufrieden, verheiratet, alles gut, alles glücklich, aber. Und ich habe Gott dieses Problem geschildert.
Sagt, da gibt's mehr, was dann in meinem Kopf entsteht.
Weißt du, da hat Gott mir was beigebracht. Heute freue ich mich. Ich kann ein hübsches Mädel angucken.
Anstatt dass da Lust geboren wird, hat der Heilige Geist etwas anderes geboren. Ich sage, hey, danke, dass du jemand so hübsch gemacht hast. Und wenn ich sehe, dass da noch jemand ist, hey, da sind wir nicht bei dir auf Beziehung.
Oh, geht mir das gut. Ich darf jetzt hübsche Mädels angucken, ohne dass es mir schlecht geht. Da ist was anderes geboren.
Zusätzlich entdeckt ihr das.
Das Gesetz der Sünde hat Kraft verloren. Wie oft bin ich zu meiner Frau gekommen, habe gebeichtet. Ich habe gedacht, irgendwann schmeißt sie mich raus. Nee, wir haben es gemeinsam unter die Füße gekriegt, indem ich ins Licht gegangen bin. Sprich aus im Glauben, dass du frei bist. Hey Teufel, ich weiß, du wirst mich wieder zu Fall bringen, aber heute sage ich dir, im Namen Jesu und durch das Blut Jesu bin ich frei. Ups,
wo ist er?
Weg. So einfach kann im Glauben leben sein. Und über Jahre haben wir uns abgekämpft und selbst versucht, damit klarzukommen.
Ein ganz wichtiger Punkt. Du wirst diese Schritte gehen können, aber dann kommt eines der wichtigsten Punkte. Wenn du in dir diese gereinigten Räume hast, wenn du Kraft des Heiligen Geistes in dir Sieger bist, dann muss in deinem Herzen eine Alternative kommen. Die Bibel sagt uns, wenn wir diese gereinigten Räume nicht füllen, dann kommt die Sünde zurück, 7-mal schlimmer. Und wir stehen wieder da und dann sagen wir, und dann zu Recht, ich habe doch gekämpft. Ich habe doch die ersten Siege errungen, aber jetzt. Eine der schönsten Bibelstellen, die ich in den letzten Tagen von meiner Frau zugesprochen gekriegt habe, ist die, sie hat mich daran erinnert, dass sie gesagt hat, ist dir eigentlich bewusst, dass dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in dir regiert? Ich frage dich heute, ist dir bewusst, dass dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in dir regiert? Heiliger Geist, komm in meine gereinigten Räume. Diese Kraft dürfen wir einladen, dass sie uns ausfüllt. Viel zu selten wird noch darüber gesprochen. Von diesem ständigen, neuen Erfülltsein in der Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, ich habe entdeckt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann passiert, bevor Sünde kommt, etwas. Er warnt mich. Ich bin ziemlich brav geworden. Bis auf einen Punkt. Ich fahre immer noch viel zu schnell Auto. Und ganz ehrlich, ich habe mittlerweile 17 Punkte. Kurz vor knapp, also ein halbes Jahr muss ich noch durchhalten, dann sind die wieder weg. Aber es ist ein halbes Jahr, ist eine lange Zeit für mich. Und deswegen habe ich mir, obwohl ich bin ja Pfadfinder und ich bin auch stolz, mich überall zurechtzufinden und habe nie irgendwas gebraucht diesbezüglich, aber ich habe mir ein Navigationsgerät zugelegt. Nicht, weil ich die Straße nicht finde. Nee. Ich würde einmal Karte gucken, blind hinfahren. Kannst du bestimmt. Aber weil das Ding immer wieder sagt, bitte achten Sie auf die Geschwindigkeit. Und so geht es mir mittlerweile mit dem Heiligen Geist. Der sagt mir, bitte achte doch mal darauf. Bitte achte doch mal darauf, mit wem du jetzt Kontakt hast. Bitte achte doch mal darauf, wohin du jetzt gehst. Bitte achte doch mal auf deine Worte. Und der macht es so lieb, so gentlemanlike. Der sagt nicht, bitte achte auf deine Worte. Nein, der sagt, hey Gerhard, wir sind doch gemeinsam unterwegs auf dem Weg. Und ich, du hast mich eingeladen, ich bin in deinem Leben und ich bin jetzt dein Helfer und ich helfe dir. Es ist so schön. Es ist so schön. Wisst ihr, was er mir alles geholfen hat?
Ich kenne meine Bibel, ich habe mein Leben lang meine Bibel gelesen. Aber ganz ehrlich, ich habe es jahrzehntelang gemacht, weil ich wusste, dass ein Christ seine Bibel liest. Manchmal habe ich auch meine Bibel nur gelesen, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereiten habe oder sonst was. Aber seit ich anfange, so mit dem Heiligen Geist so unterwegs zu sein, seit ein, zwei Jahren, hat er mir Lust geschenkt, Bibel zu lesen. Und ich stehe morgens auf, setze mich auf eine Terrasse oder es regnet auch drinnen hin. Und dann kommt der Punkt, dass meine Frau zu mir sagt, jetzt ist aber Zeit zu duschen. Weil ich mich verliebe, weil ich Lust habe am Bibel. Dasselbe ist mit Gebet. Ich gucke gerne Filme. Aber ich habe manchmal keine Lust mehr, Filme zu gucken, weil ich sage, der Scheiß, den ich mir jetzt wieder angeguckt habe. Und manchmal gucke ich immer noch jede Menge Scheiß. Das ist so ein richtig harter Krimi, da kann ich mich auch reinsteigern. Ja, so. Die Luschen, die ganzen James Bond, die kennt man eh schon auswendig, aber mal so 24 Hours oder sowas. Ne? So. Aber hinterher sage ich mir, Gott, jetzt habe ich mir so viel Schrott reingezogen, jetzt müssen wir was anders machen. Und dann gehe ich spazieren. Manchmal 6, manchmal 8 Kilometer. Und habe dieselbe Zeit, die ich vorher Filme geguckt habe, nicht gehabt. Das ist ja, ich gucke gar nicht mehr so gerne Filme. Das ist aber kein Muss, dass ich nicht mehr Filme gucke. Das ist nicht mehr dieser Kampf. Ich darf jetzt keine solchen brutalen Filme mehr gucken. Nein, das ist Lust. Ich darf mit Gott unterwegs sein. Und dazu brauche ich Zeit. Ja? Das ist der Unterschied. Psalm 97, 10 steht, die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Und dann, um diesen Kampf wegzunehmen, sagte David, und er bewahrt seine Frommen und er rettet euch von der Hand der Gottlosen. Also sind wir wieder bei ihm. Wisst ihr, und der Jakobus sagt eins, auch einer der Lieblingsverse von mir in der Bibel. Nah dich zu Gott, dann nahm er sich zu dir. Auf alles. Ich nahm mich zu Gott. Das ist nicht anstrengend, das ist Lust, das ist schön. Und er naht sich zu mir. Und da ist einer, der mich versuchen will. Ich stehe aber mit meinem Freund. Sprüche sagt dazu, einer wird leichter überwunden als zwei und eine dreifache Schnur, die reißt nicht. Diese dreifache Schnur ist, du, indem du deinen Willen Gott übergibst, heilig zu leben. Jesus, der Heilige Geist, der dir den Beistand gibt und deine Offenheit anderen gegenüber im Licht zu wandeln. Und zu sagen, das bin ich. Diese dreifache Schnur zerreißt Lautsprüche nicht. Es ist so schön, ein Leben als Sieger zu leben. Wisst ihr, auf dem Weg dahin, das sagt uns der Johannes Briefschreiber, und wenn es der Gerechte fällt und steht auf. Aber das Fallen, das ist kein Muss mehr. Aber es ist auch keine Verdammnis mehr im Fallen. Sondern es ist eine Freude im Aufstehen. Merkt ihr den Unterschied? Keine Verdammnis mehr im Fallen, aber eine Freude im Aufstehen. In Philipper 2, Vers 13 lesen wir, und damit mache ich Schluss, Gott wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Seid einfach gesegnet. Amen. Lukas, dem 3. Kapitel, das ist der Segen, den der Engel über Maria ausgesprochen hat. Und er ist heute für uns. Gegrüßt seid ihr Begnadete. Der Herr ist in allem mit euch. Amen.